Die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Die Frage, die sich die Wochenshow der Geldmeisterin diese Woche vor allem stellte, lautet: Haben die Zinsentscheidungen der Notenbanken Japan, USA und Großbritannien irgendwelche Auswirkungen auf die Börsen und werden im Vorfeld getätigte Zinsspekulationen nicht vielleicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt? Begonnen hat die Bank of Japan. Sensationell. Die japanische Zentralbank hat die Leitzinsen erstmals nach 17 Jahren erhöht. Normal sind Zinserhöhungen ja Gift für den Aktienmarkt, aber hier haben sie den Leitindex Nikkei 225 beflügelt, weil das nach Jahrzehnten erstmals ein Zeichen ist, dass die Konjunktur anspringt. Man muss bei der japanischen Zinserhöhung allerdings die Kirche im Dorf lassen, nämlich von welchem Niveau sie anheben. Die Leitzinsen steigen von minus 0,1% auf eine Spanne von 0 bis 0,1%. Viel mehr geht wahrscheinlich auch nicht. Angesichts der hohen japanischen Staatsschulden von sage und schreibe 260% bzw. über 420%, wenn man die Schulden der Unternehmen und Privathaushalte auch noch dazu zählt. Viel spannender ist, was die japanische Notenbank so nebenbei angekündigt hat, nämlich, dass die Bank of Japan vorerst damit aufhören wird, japanische ETFs zu kaufen, um den Aktienmarkt zu stützen. Investmentlegende Jim Rogers hat vor knapp 3 Jahren im Podcast Geldmeisterin verraten, dass er kräftig ETFs auf den japanischen Leitindex kauft, solange auch die Bank von Japan sie in noch deutlich größeren Mengen als er ankauft. Ich glaube, ich muss mal wieder mit Jim telefonieren, ob er seinen Bestand jetzt verkauft, wo die Bank of Japan doch auch nicht mehr kauft. Am Mittwoch folgte dann die US-Notenbank mit einem Non-Event und beließ die Leitzinsen zum dritten Mal unverändert bei einer Spanne von 5,25 bis 5,5%. Dennoch stiegen die drei großen Leitindizes aus Amerika, Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq, jeweils um rund 1%, weil ja alles so eingetroffen ist, wie es der Markt erwartete und sich wünschte. Wir haben US-Wahljahr, da wird man alles verhindern, was den Kapitalmarkt und die Wirtschaft einbremsen könnte. Die dritte Notenbank im Bunde, die nicht sonderlich überraschte, war die Bank of England, die Leitzinsen bei 5,25% beibehielt. Nicht ohne ebenfalls zu betonen, dass sich im Sommer etwas tun könnte. Das Analysehaus Berenberg rechnet mit Jahresende in Großbritannien mit Zinsen von 4%, die dann Anfang 2025 auf 3,5% sinken sollten, wenn nicht die Inflation und die Gehälter zu sehr steigen. Was die Börsen in Großbritannien hingegen viel mehr beflügelt, sind Steuererleichterungen, die die Regierung für Aktienkäufe pro Jahr von bis zu 20.000 Pfund, also 23.336 Euro, vorbereitet. Etwas progressiver waren die Schweizer am Donnerstag, die erstmals nach 9 Jahren den Leitzins von 1,75 auf 1,5% senkten. Das können sie sich auch bei einer Inflation, die gerade bei 1,4% dieses Jahr liegen sollte, leisten. Im Dezember war noch von 1,9% die Rede. So nehmen die Schweizer auch den Aufwertungsdruck vom Franken. Der Dollar stieg zum Franken gleich um 1%, der Euro zum Franken auf den höchsten Stand seit Juli des Vorjahres. Douglas, Reddit & Co. Muss man überall dabei sein? Wenn man diese Woche schon bei den Notenbanktagungen nichts verpasste, muss man dann unbedingt bei den Neuemissionen Douglas in Deutschland und Reddit in den USA dabei sein? Ich persönlich sage nein. Ich frage mich als erstes immer, warum ein Unternehmen unbedingt gerade jetzt an die Börse geht. Natürlich nützt man eine so positive Börsenstimmung gerne, wie wir sie gerade erleben. Das verspricht natürlich dem Unternehmen, dass sie einen hohen Preis für ihre Neuemission erzielen. Gerade in Deutschland könnte der Hunger der Aktionäre nach Frischfleisch hoch sein, nachdem im Vorjahr nur 3 Aktien, darunter keine Knaller, an die Börsen gingen. 2022 haben wir überhaupt nur mit der Porsche Holding eine neue Mission in Deutschland gesehen, die mit 4 Milliarden Euro allerdings größer war als die 3 Neuzugänge im Vorjahr. Man möchte natürlich auch wissen, was die Börsenfrischlinge mit dem Geld dann machen. Douglas jedenfalls, die ja schon einmal bis 2013 an der Börse waren, haben nicht vor, damit groß zu expandieren, sondern wollen vor allen Dingen ihren großen Schuldenberg von fast 4 Milliarden Euro abbauen, damit sich auch der Beteiligungsfonds CVC Capital, der vor dem Börsengang 84% hielt, mit einem schönen Gewinn wieder verabschieden kann. That's it, also keine vielversprechende Börsenstory. Aktienkosmetik für den Ausstieg eines Beteiligungsfonds. Deshalb wundert es mich auch nicht wirklich, weshalb im Vorfeld Anleger die Aktie nur am unteren Ende der Preisspanne bei 26 Euro zeichneten. Das obere Ende lag bei 30 Euro. Nach dem Börsengang hält CVC jetzt 54,4%, die Gründerfamilie Krecke 10,2% und der Rest ist im Streubesitz, der wahrscheinlich keine Freude damit hat, dass die Aktie bis zum Nachmittag am Emissionstag um über 10% fiel. Da gefällt mir schon mehr der Luxusgüterkonzern LVMH, dessen Parfümerien Sephora weltweit 300 an der Zahl mit einer Marge von 7,3% operieren. Hier spekuliert niemand auf den Ausstieg, sondern wirklich auf Wachstum. Und dann gibt's noch die US-Parfümkette Ulta Beauty, die kann sogar mit Margen von mehr als 14% aufwarten. Der große Beauty-Einzelhändler der USA hat in der Vorwoche mit seinem vierten Quartalszahlen 23 alle Analystenerwartungen übertroffen, was Umsatz und Gewinn je Aktie betrifft. Im kommenden Jahr erwartet Ulta Beauty einen Gewinn je Aktie von 25,20 bis 25,60 Dollar. Der Umsatz soll zwischen 4% und 5% auf 11,7 bis 11,8 Milliarden US-Dollar steigen. Und im Gegensatz zu Douglas will man auch viel ins Geschäft, 415 bis 490 Millionen US-Dollar investieren. Auch in den USA gab es einen Börsengang am Donnerstag. Die Online-Plattform Reddit geht mit einer Bewertung von 6,4 Milliarden US-Dollar an die Börse. Mitarbeiteraktienoptionen und Aktien mit Sperrfrist herausgerechnet sind es immer noch 5,4 Milliarden Dollar. Hier liegt der Ausgabepreis an der oberen Spanne mit 34 Dollar, wo er höchstwahrscheinlich nicht bleiben wird, weil die Reddit-Community, glaubt man den Postings, gegen die Kommerzialisierung ihrer Plattform rebellieren möchte und womöglich auch auf fallende Kurse setzt. Aber vorerst ging es einmal steil bergauf. Unmittelbar nach seinem Börsenstart legte die Reddit-Aktie um 55% zu, pendelte sich dann bei 50 Euro ein Plus von 46%. Wie ein Anlegerschwarm Aktien in die Knie zwingt oder auch pusht, haben sie ja schon bewiesen bei diversen Meme-Stocks, allen voran beim Videospiele-Shop-Betreiber GameStop. Reddit hat schon im Vorfeld angekündigt, dass der Börsenstart wohl volatil werden könnte. Mehr Gewinn mit Mode als mit Hightech? Was mich da schon mehr erstaunt ist, wer die absolute Kursrakete der letzten 12 Monate war. Wisst ihr's? Chipherstellern Nvidia? Glaubt ihr wirklich, dass ich es euch so leicht machen würde? Nvidia profitiert natürlich vom KI-Boom und hat in einem Jahr 251% zugelegt, worüber man sich natürlich sehr freuen kann. Man mag es aber kaum glauben, das ist noch gar nichts gegen den US-amerikanischen Modekonzern Abercrombie & Fitch, den es übrigens schon über 130 Jahre lang gibt. Abercrombie & Fitch konnte in den letzten 12 Monaten satte 437% zulegen. Wie das? Man machte einen radikalen Bruch, zielte nicht mehr nur auf die superschlanken und supermodischen Teenies ab, sondern setzt jetzt auf trendiges Sweater, Jeans und Poloshirts für die vom Alter und Gewicht nach oben erweiterte TikTok-Generation. So konnte man im Geschäftsjahr 23/24 den Umsatz um 16% auf 4,28 Milliarden US-Dollar erhöhen und die Margen auf 12%. Und der operative Gewinn hat sich sogar verfünffacht auf 484,7 Millionen US-Dollar. Und für den neuen Aufschwung verantwortlich ist wer? Eine Frau.
Nein, doch.
Fran Horowitz-Bonadies wurde 2017 CEO von Abercrombie & Fitch. Chipotle, Aktiensplit von 50 zu 1. Und wo wir gerade bei Highflyer sind, dazu zählt auch die US-amerikanische Fastfood-Kette Chipotle.
Mahlzeit.
Der Anbieter von mexikanischen Tacos und Bowls zum Selbstzusammenstellen hat mich bei meinem letztjährigen Amerika-Aufenthalt persönlich nicht besonders überzeugt. Aber keine Frage, das Publikum ist jung und hip, ich nicht. Die Auswahl ist bescheiden, was den Vorteil hat, dass ich nicht so lange überlegen muss wie bei einem Sandwich bei Subway. Wie auch immer, Chipotle hat jetzt einen Aktiensplit nicht von 2 oder 3 zu 1, nein, von 50 zu 1 angekündigt mit 18. Juni. Wer dann eine Aktie im Depot hatte, bekommt 49 zusätzliche eingebucht. Nur ein Rechenbeispiel, womit sich also der Kurs nicht groß verändern sollte und womit sich eigentlich die Angestellten der Fastfood-Kette auch eigene Aktien leisten können sollen. Auf die Ankündigung hin kletterte die Aktie aber trotzdem gleich auf einen neuen Rekordkurs von 2.896 US-Dollar bzw. 2.666 Euro. Echt ein guter Marketing-Gag, den sich vielleicht auch Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway Class A-Shares überlegen sollte. Die Aktie, die momentan bei 629.315 US-Dollar notiert, verträgt schon einen 5.000 zu 1 Aktiensplit. Dann wäre sie nämlich immer noch knapp 126 US-Dollar wert. Anleger machen nicht mehr mit. Die fulminanten Kursanstiege an den Börsen passen irgendwie nicht mit der Stimmung der Anleger zusammen. Das deutsche Umfragehaus Sentix stellt zumindest zunehmende Skepsis in seiner internetbasierten Wochenanalyse fest. Es wachse der Anteil der Bären unter den Anlegern am US-Aktienmarkt. Das Sentiment erinnere an Ende 2021, wo der Bullenmarkt durch eine rationale Abkehr der Anleger endete. Soll heißen, dass sie sich die Anstiege selbst nicht mehr erklären konnten. Die Skepsis momentan sei insofern bemerkenswert, so Sentix, weil wir normalerweise von März bis Mai eine starke Börsenphase haben, außer in Jahren, die mit 4 enden, die eine atypische Schwächephase zwischen März und Mitte Juni aufweisen. Das könnte also auch 2024 blühen. Okay, das ist nur eine Theorie. Und wo wir schon bei zyklischen Mustern sind, hier eine weitere düstere Analysemeinung zu Europa. Die glorreichen 2. Was sind schon die US-amerikanischen glorreichen 7 oder wie man es nennt, glorreichen 6, wenn man Tesla nicht mehr dazu zählt, gegen die europäischen glänzenden 2? Der französische Luxusgüterkonzern LVMH und die niederländische ASML, die die Halbleiterindustrie beliefert. Diese beiden waren in den letzten 15 Jahren alleine für 27% der Gewinne im Eurostoxx 50 verantwortlich. Kein ganz ungefährliches Marktumfeld, meint man beim prominenten technischen Analyseinstitut Elliott Wave International. Denn der Luxusgüterkonzern LVMH reitet seit 2008 gerade zum 5. Mal auf eine Aufwärtswelle und erzielt Rekordkurse. Nach der Elliott Wave Wellentheorie sei daher eine Trendumkehr nun nicht unwahrscheinlich. Dass Luxusgüterkonzerne wie Prada, Kering und LVMH so viele Shops in den letzten Monaten in New York City aufmachten, habe mehr mit dem Preisanbruch der Gewerbeimmobilien dort zu tun, als mit einem Anhalten der Luxusmania. Auch der exklusive Ausrüster der Halbleiterindustrie ASML sei jetzt da, wo die Luxusgüterindustrie im Vorjahr war, auf seinem 5. Rekordstand seit 2008. Auch hier rechnet Elliott Wave International mit einer stärkeren Korrektur. Jetzt braucht's vielleicht einen kurzen Ausflug in die Elliot-Wellentheorie, die auf Ralph Nelson Elliot zurückgeht. Der beschäftigte sich schon in den 30er Jahren mit Börsenpsychologie und erklärte sich mit Behavioral Finance auch die Muster in den Börsenbewegungen. Er sah, dass sich die Aktienkurse entsprechend der Stimmung an den Märkten in 13 verschiedenen Wellen bewegen, die immer wieder kommen, jedoch in unterschiedlichen Stärken und Längen. Ein Bullenmarkt besteht aus 3 steigenden, ein Bärenmarkt aus fallenden Impulswellen und dazwischen 2 Korrekturwellen. Die Impulswellen bestehen aus 5, die Korrekturwellen aus 3 Unterwellen. Mehr hierzu könnt ihr auch auf der Webseite elliotwave.com lesen, auch wenn ein gewisser Bob Brechter sie weiterentwickelte und so in seiner Prognose im Mai 2007 im Gewinn mit einer starken Korrektur schon rechnete. Als Mitglied der Chefredaktion hatte ich dann das Vergnügen, 2010 nochmals Bob Brechter zu interviewen und auch da hatte er mit seiner Wellentheorie recht, dass der Dollar relativ im Wert zu anderen Währungen die nächsten Jahre stark ansteigen würde, weshalb er bullisch war. Für eine der kommenden Geldmeisterin-Ausgaben habe ich demnächst das Vergnügen, seinen Kollegen Wellenreiter Murray Gunn, Head of Global Research bei Elliott Wave, zu interviewen, welche Flutwellen anrollen. Mit Sicherheit eine besonders hörenswerte Podcast-Folge. Das ist auch die neue Geldmeisterin-Episode am kommenden Sonntag, wo es unter anderem darum geht, wie man die nun unverändert hohen Zinsen einlocken kann. Ich hoffe, wir hören uns. Ja, und dann möchte ich nochmals, wie bereits in der letztwöchigen Folge, darauf hinweisen, dass vom realisierten Kursgewinn die Finanz einiges einstreift. In Österreich 27,5%, in Deutschland inklusive Soli und Kirchensteuer auch schon 28,63%. Ich finde, das sollte bei der privaten Vorsorge bei einer bestimmten Behaltedauer und bis zu einem bestimmten Vorsorgebetrag nicht so sein. Deshalb habe ich eine Petition für die Steuerbefreiung der privaten Mindestvorsorge bei langer Behaltedauer gestartet und würde mich natürlich freuen, wenn ihr sie unterschreiben würdet. Schließlich geht es um uns alle, um das Pensionssparen für uns alle. Den direkten Link zur Petition, die uns alle angeht, findet ihr im Text zu dieser Podcast-Folge, den ihr findet, wenn ihr den Podcast anklickt. Danke für eure Unterstützung. Ihr könnt das Projekt Geldmeisterin übrigens auch mit eurer Bewertung, Kommentaren oder mit einem Gratis-Abo unterstützen. Ein erholsames Wochenende, das nicht zu viel Wellen macht, wünscht Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.